Wir lesen noch ein Wort aus Lukas 19. Lukas 19 von Vers 11 bis 27. Lukas 19 von Vers 11. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun: Ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er: Man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erführe, was ein jeder erhandelt habe. Der erste aber kam herbei und sagte: Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der zweite kam und sagte: Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem: Und du sei über 5 Städte. Und ein anderer kam und sagte: Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich in einem Schweißtuch verwahrt hielt. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht hingelegt, und du erntest, was du nicht gesät hast. Er spricht zu ihm: Aus deinem Mund werde ich dich richten, du böser Knecht. Du wusstest, dass ich ein strenger Mann bin, der ich nehme, was ich nicht hingelegt, und ernte, was ich nicht gesät habe. Und warum hast du mein Geld nicht in eine Bank gegeben? Und wenn ich kam, hätte ich es mit Zinsen eingefordert. Und er sprach zu den Dabeistehenden: Nehmt das Pfund von ihm und gebt es dem, der die 10 Pfunde hat. Und sie sprachen zu ihm: Herr, er hat ja schon 10 Pfunde. Ich sage euch, jedem, der da hat, wird gegeben werden, von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Liebe Brüder und Schwestern, in der Lesung vor dem Gebet haben wir gehört, dass die Jünger da standen und ganz fasziniert in den Himmel schauten, weil Jesus, ihr Herr, immer höher stieg und dann hinter einer Wolke verschwand. Und immer noch standen sie da und schauten nach oben, so weiter nach oben zu sehen, das sollten sie nicht, denn die Engel sagten ihnen dann: Was schaut ihr gen Himmel? Euer Herr, der ist hinaufgefahren zum Vater, und er wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gesehen, hinauffahren. Geht doch an die Arbeit. Auch hier in unserem Gleichnis in Lukas 19 reist ein Herrscher außer Landes, wie Jesus eben bei seiner Himmelfahrt hier, und beauftragt seine zurückbleibenden Knechte zu handeln, bis er zurückkehrt. Sie sollten einen Auftrag erfüllen in einem Land, das gegen ihren König rebellierte, indem darum die Knechte des verreisten Königs sicher einen schweren Stand hatten. Ihr Auftrag war also bestimmt nicht leicht, und er erforderte viel Umsicht und viel Weisheit. Lasst mich nun zum besseren Verständnis dazu ein Beispiel erzählen. Ich las einmal eine alte indische Geschichte, die von einem reichen Kaufmann handelt, der zur Zeit der alten Könige in Madura lebte. Sein Name war Sanmugam und er war bekannt als ein weiser und ein kluger Mann. Er hatte 2 Söhne. Nach der Landessitte musste er einen von ihnen vor seinem Tod zum Familienoberhaupt ernennen. Als seine Söhne das Mannesalter erreicht hatten und er selbst alt und schwach geworden war, versammelte er eines Tages seine besten Freunde um sich und ließ seine beiden Söhne rufen. Als die jungen Männer vor ihm standen, nahm er 10 Silbermünzen und gab jedem der beiden 5 davon und sagte: Der Tag ist gekommen, da ich einen von euch an meiner Stadt zum Haupt der Familien ernennen muss, denn ich muss wohl bald sterben. Nehmt diese Münzen. Es sind nur wenige, aber durch diese will ich prüfen, ob ihr weise seid. Derjenige, der mit diesen 5 Münzen die große Halle meines Hauses vom Boden bis zur Decke füllt, soll das Haupt der Familie sein. Der älteste Sohn ging daraufhin durch die Plantagen seines Vaters und kam auf einen freien Platz, wo eine große Fläche Zuckerrohr niedergehauen war und wo der Saft durch eine Mühle aus dem Rohr gepresst wurde. Das Rohr selbst warf man weg, weil es zu nichts nütze war. Und der ältere Sohn sagte sich, das wird wenig kosten und viel Platz einnehmen. Ich will damit die große Halle füllen. Das tat er dann auch und in der Tat, die 5 Münzen reichten aus, die große Halle mit diesem wertlosen Zeug zu füllen. Sein Vater überzeugte sich selbst, dass die Halle davon bis an den Rand gefüllt war. Es dunkelte schon, als der zweite Sohn zur Halle kam. Er ließ die Halle wieder ausräumen und als sie ganz leer war, trat er hinein, zündete eine Wachskerze an und stellte sie in die Mitte. Sie brannte hell und erleuchtete den ganzen Raum bis in die hinterste Ecke. »Dieser Sohn ist weiser«, sagte der Vater, »denn sein älterer Bruder gab 5 Silberstücke aus, um die Halle mit wertlosem Zeug zu füllen. Der Jüngere hat nur eine Kupfermünze ausgegeben und hat die Halle bis zur entferntesten Ecke mit Licht gefüllt. Er soll an meiner Stadt das Haupt der Familie sein.« Handeln wir nicht oft auch so töricht wie dieser ältere Sohn? Wir wenden all unser Kapital von Lebenskraft, von Zeit und von Fähigkeiten dran, um unser Leben mit wertlosen Dingen zu füllen. Wir leben nur für diese Welt, nur für unseren Besitz, für unsere Ehre, für unser Vergnügen. Und dadurch bringen wir uns um unser Erbe. Wie viel schöner ist das Leben, wenn man seine Gaben anwendet, um in dieser dunklen Welt Licht zu verbreiten. Das aber kann man nur, wenn man zu denen gehört, von denen die Bibel sagt, sie seien die Kinder des Lichtes. Nun, in dem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden geht es auch um den rechten Einsatz von erhaltenen Gaben. Denn es wird hier gesagt, dass der Herr seine 10 Knechte zu sich rief und jedem ein Pfund oder eine Mine gab, damit sie damit wucherten. So hatten sie alle die gleiche Voraussetzung zum Dienst. Keiner hatte weniger, keiner hatte mehr. Wer war der Herr hier? Unser Gleichnis sagt, er war ein hochgeborener Mann, ein Edler, ein Adliger, der auszog, um ein anderes Reich einzunehmen oder dort seine Herrschaft zu festigen. Hier heißt es, ein Reich für sich einzunehmen, was so viel bedeutet wie zum Herrscher ernannt zu werden. Und in der Tat, das ist auch der Werdegang des Gottessohnes. Nach seinem Leidensweg, nach Tod und nach Auferstehen hat er eben das getan, was dieser Edle tat. Er beauftragte seine Jünger in einem feindlichen Land, das seine Herrschaft ablehnte, für ihn zu wirken und die Grundsätze seines Reiches zu verkündigen und selbst auch danach zu leben. Sie sollten seine Zeugen sein, während er abwesend war, um gekrönt zu werden. Durch Jesu Himmelfahrt ist es wahr geworden, was der Psalmist im 2. Psalm, inspiriert durch den Heiligen Geist, aufgezeichnet hat, wenn wir selbst es auch erst bei seiner Wiederkunft richtig erkennen werden. David sagte in diesem Psalm im Namen Gottes, habe ich doch meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich den Beschluss des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Völker zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Der Tag der Himmelfahrt will uns daran erinnern, dass Jesus zum Vater ging und von ihm als Herr und als König, ja als König aller Könige eingesetzt wurde und dass er wiederkommen wird, wie auch hier in diesem Gleichnis dargestellt. Und er wird mit denen, die ihn einst zerstochen und abgelehnt haben, abrechnen Und seine Knechte und Mägde, die in diesem fremden Reich seine Belange mehr oder weniger treu vertreten haben, entsprechend ehren und belohnen. Noch ist es nicht so weit. Der Herr hat noch eine Frist gesetzt bis zu seiner Wiederkunft oder zu seiner Rückkehr aus jenem anderen Reich, das er eingenommen hat. Aber ich meine, dass wir schon das Nahen des Königs aller Könige vernehmen können, wenn wir das Toben der Völker und das Brodeln im Völkermeer hören und sehen, wie es im Gleichnis von den 10 Jungfrauen in Matthäus 25 heißt: Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Wer Ohren hat, der höre und erkenne die Zeichen der Zeit. Umso mehr gilt aber für uns, für seine Knechte und für seine Mägde, diese kurze Frist im Sinne unseres Herrn zu nützen, wie es auch dieses Gleichnis Jesu von uns fordert. Wir, die Gläubigen, werden dazu aufgerufen, unsere Gaben für diesen wunderbaren Herrn, der uns erlöst hat durch sein Leiden und Sterben, positiv, das heißt wirksam einzusetzen. Und er fragt uns durch diesen Text, ob wir getreue oder ungetreue Knechte oder Mägde sind. Denn Jesus erwartet von seinen Getreuen, dass sie in dieser Zeit seiner Abwesenheit die Geschäfte seines Reiches wahrnehmen oder, wie schon eben gesagt, dass sie seine Belange vertreten und seine Forderungen an die Menschen dieser Erde vorbehaltslos und wortgetreu verkünden. Die eigentliche Bedeutung der Himmelfahrt Jesu ist der Triumph unseres Herrn, sein Sieg über Tod, Hölle und Teufel, sein weitreichender, den ganzen Kosmos erfüllender Herrschaftsanspruch, seine Krönung durch Gott, den Vater. Wir aber, wir müssen darüber reden, was der scheidende und in die Herrlichkeit aufgenommene Herr von seinen Jüngern erwartet hat. Und was er damit auch von uns erwartet, von mir und von dir. Gibt er doch seinen Nachfolgern den Auftrag, handelt, seid tätig, wirtschaftet, seid geschäftlich tätig mit dem, was ich euch anvertraut habe, bis ich wiederkomme. Matthäus und Lukas haben uns dieses Gleichnis von den anvertrauten Pfunden überliefert. In Matthäus sind es 3 Knechte mit unterschiedlichen Beträgen. Hier im Lukas-Evangelium erhält im Gegensatz zu Matthäus jeder Knecht den gleichen Betrag, die gleiche Summe. Bei Matthäus sei ein Talent mit etwa 5000 Euro zu veranschlagen, so meinen manche Ausleger, die größte damalige Geldeinheit. Und diese Talente wurden den einzelnen Knechten in verschiedenen hohen Beträgen anvertraut. Hier im Lukas-Evangelium dagegen erhält jeder Knecht eine Mine. Eigentlich ein sehr geringer Betrag. Ein Ausleger schätzt ihn auf 50 Cent. Wenn das so ist, dann soll damit in unserem Text wohl gerade die Treue gegenüber der kleinsten Gabe betont werden. Und welch eine große Belohnung wird ihr demgegenüber in Aussicht gestellt. Der kleine Betrag, der jedem gleichmäßig ausgeteilt wird, das Heil, wie manche annehmen, soll uns auch erkennen lassen, dass nicht das Geld, nicht das Materielle und auch nicht die Begabung das Entscheidende ist, sondern dass die Knechte selbst gemeint sind, dass ihre Treue und ihr Gehorsam geprüft werden. Das Reich Gottes hat es ja immer mit Menschen zu tun. Einrichtungen oder materielle Werte spielen eine völlig untergeordnete Rolle. Unser Text will uns gerade auch zeigen, dass es im Reich Gottes nicht auf Heer und auf Kraft oder auf Macht ankommt. Der Edle in unserem Gleichnis vertraut sein Vermächtnis einer kleinen, schwachen Gruppe von 10 Männern an. Dann entschwindet er in der Ferne. Und sie stehen da, als hätte man sie mitten auf dem Ozean auf einer Insel ausgesetzt. Stehen sie denn nicht auf verlorenen Posten? Die 10 sind ja noch dazu, wie schon erwähnt, in einem Land zurückgelassen worden, dessen Bürger ihrem Herrn ablehnend, ja sogar feindlich gesonnen sind. Und deshalb sagt Jesus in einem anderen Zusammenhang zu seinen Jüngern, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Aber ist hier nicht auch durch diese Zahl 10 die Parallele so verblüffend zu den 10 Gerechten, die Sodom vor dem Untergang hätten retten können? Abraham falschte ja mit dem Herrn, die im Verhältnis zur Gesamtheit der Menschen doch wenigen echten Christen, die Auserwählten, haben in Gottes Augen eine solche Wertschätzung, dass sie imstande sind, Gerichte Gottes abzuwenden, zumindest aber aufzuschieben und zu verzögern. Wo Christen wirklich Licht und Salz in dieser Welt sind, dort geschieht das, wozu Paulus die Epheser anhält, habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß, straft sie vielmehr. Ja, ein wiedergeborener Christ ist sogar einer, der die Welt überwindet, wie es in Johannes in seinem ersten Brief ausdrückt. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir meinen oft, wenn wir von Gott anders begabt worden wären, mit besonders hervorstechenden Gaben, dann könnten wir besser unserer Verpflichtung als Christen nachkommen, die Welt mit ihrem bösen Tun zu strafen oder bloßzustellen. Hier kommt es aber nicht auf besondere Gaben an, sondern nur auf die eine Gabe, auf das eine Pfund, auf die eine Mine, die alle wiedergeborenen Christen im gleichen Maß erhalten haben, nämlich den Heiligen Geist. Es ist ein Stück Wesensmitteilung, das uns befähigt, als neue Menschen in dieser Weltzeit zu leben, als Menschen des Reiches Gottes und somit als Fremdkörper in dieser Welt. Schon durch unsere Gegenwart sind wir das Gewissen der Welt und machen darauf aufmerksam, was Recht und was Unrecht ist. In diesem so bekannten Text von den anvertrauten Pfunden, der schon oft von vielen Seiten beleuchtet und ausgelegt wurde, kommt es mir heute Morgen besonders auf diesen Befehl des Herrn an, handelt, bis ich wiederkomme. Das ist ein Wort, das der Herr an seine Gemeinde richtet, an die einzelnen Glieder der Gemeinde, an seine Nachfolger. Wir müssen uns also in erster Linie fragen, ob wir das uns vom Herrn anvertraute Recht nützen und Recht einsetzen. Geben wir dem Heiligen Geist mehr Raum in uns? Jeder der Knechte in unserem Gleichnis erhält eine Mine ohne nähere Anweisung über die Anlage dieses Kapitals, der Kräfte oder der Gaben. Jeder erhält nur den Auftrag zu handeln, tätig zu sein, Recht zu wirtschaften. Ansonsten dürfen sie nach eigener Überlegung handeln. Aber das ist ja oft unsere Not. Es ist sicher leichter, nach klaren Vorgaben und Anweisungen, die ins Einzelne gehen, zu arbeiten. Aber das ist der Gemeinde nicht gewährt. Sie soll in der Spannung stehen, soll auf Geistesleitung warten, soll nach seinem Willen fragen, immer neu. Und dann mit bestem Wissen und Gewissen die Sache des Herrn treiben, seinen Willen umsetzen. Bei diesen 10 zum Dienst auserwählten Knechten gab es nur 2 Verhaltensweisen. Im Gleichnis sind von diesen 10 3 Knechte angeführt, mit dem Ergebnis, das sie erreicht hatten. Der erste Knecht hat seine ganze Fähigkeit und Kraft für die Sache seines Herrn eingesetzt. Und weil ihm der Auftrag seines Herrn so ungeheuer wichtig war, darum hatte er Zeit und Geld dafür und mit Mut und Freude ging er an die Arbeit. Und so konnte der Erfolg auch nicht ausbleiben. 10 Einheiten, 10 Seelen oder was auch immer darunter verstanden werden konnte, konnte er für den Herrn dazugewinnen. Der zweite Knecht war vielleicht weniger begabt, aber nach dem Maß seiner Gaben wirkte auch er. Und ihm war 5-fache Frucht beschieden. Der dritte Knecht ist von Anfang an kein rechter Knecht gewesen. Vielleicht war er einer, bei dem der Same des Wortes Gottes auf steinigen Boden gefallen war oder unter die Dornen. Weil die anderen den Betrag nahmen, darum nahm er ihn auch. Aber er wusste mit dem Wenigen nichts anzufangen. Damit kann ich doch unseren Widersacher nicht umstimmen. Das sind doch unsere Gegner. Das sind doch die Feinde unseres Herrn. Wie soll ich sie damit umstimmen? Gewaltsam werde ich sie erst recht nicht bezwingen. Und deshalb verhalte ich mich einfach so unauffällig, dass ich niemanden reize. Und so vergrub er seinen vom Herrn ihm zugemessenen Teil. Er verbarg die Gabe. Nicht einmal die Bank sollte etwas davon erfahren. Es ahnte kein Mensch, dass er auch zu den Jüngern Jesu zählte. Er wagte es einfach nicht, sich öffentlich zu seinem Herrn zu bekennen. Er war ein verborgener Christ. Aber vielleicht gehörte er auch zu jener Kategorie von Christen, die, wenn es um einen Dienst oder um ein Zeugnis geht, sich nie angesprochen, nie getroffen fühlen. Sie meinen, es gelte nicht ihnen, sondern einfach jemand anders. Wehe der Sache Jesu, wenn der andere einmal ausstirbt. Es wäre wohl sehr heilsam und ernüchternd, wenn wir eine Todesanzeige, einen Nachruf über diesen jemand anders lesen würden, etwa wie folgt. Die Nachricht vom Tode unseres Bruders oder unserer Schwester namens jemand anders, eines der wertvollsten Mitglieder unserer Gemeinde, hat uns alle erschüttert. Bruder oder Schwester jemand anders hinterlässt eine Lücke, die sich nur schwer wird füllen können. Denn jemand anders hat unsere Gemeinde seit vielen Jahren angehört und er war oder sie hat weit mehr geleistet, als man normalerweise von einem Menschen erwarten kann. Und wenn etwas erledigt werden musste, wenn Hilfe nötig war oder man einen Zuhörer brauchte, wie oft hieß es da einstimmig, das soll Bruder oder Schwester jemand anders machen. Gerade wenn Freiwillige gesucht wurden, so war es selbstverständlich, dass sich dieser oder diese jemand anders zur Verfügung stellte. Jemand anders war ein wunderbarer Mensch, manchmal fast ein Übermensch. Aber ein Einzelner kann nicht alles tun, um die Wahrheit zu sagen, man erwartete zu viel von jemand anders. Gehören wir auch zu den Menschen, die sich immer in allem, was das Reich Gottes betrifft, auf jemand anders verlassen? Der Dritte in unserem Gleichnis mag auch ein solcher Mensch gewesen sein, der sich lieber auf die anderen neun verließ. Die konnten es ja so gut. Denen konnte man jede Aufgabe, jeden Dienst getrost überlassen. Aber darum konnte er dann selbst niemanden für seinen Herrn gewinnen. Und deshalb brachte er in seinem Leben keine Frucht. Sein Leben schaffte keinen Gewinn. Dieses Wort gewinnen ist ja ein Fachausdruck der urchristlichen Missionssprache. Ich will dazu nur eines anführen, und zwar, was Paulus von sich an die Korinther schreibt. Er sagt, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich immer mehr gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, um an ihm Anteil zu bekommen. Wer also die Botschaft weitergibt, gewinnt Menschen für sein Reich. Hier zielt Jesus auf Mission im umfassenden Sinn. Wer nun die Botschaft für sich behält, wer sie als heimlicher oder träger oder feiger Christ versteckt, der missachtet den Willen Jesu. Der lebt nicht dem Wort Gottes gemäß. Wenn jedoch einer da ist, der Frieden hat, wo andere sich aufreiben, erzürnen und ängstigen, da entsteht doch ein Fragen nach dem Friedensfürsten. Wenn einer aus Glauben lebt und im Glauben steht, dann ist damit ein Zeichen aufgerichtet, das den schmachtenden Wanderer zum frischen Quell leitet. Wenn einer sich der dienenden Liebe verschreibt, während Zehntausende zu seiner Rechten nach Geld lechzen, dann erwachen ihre etliche wie aus einem bösen Traum und fragen nach dem eigentlichen Sinn und Gehalt ihres Lebens. Plötzlich wird ihnen bewusst, dass dieses Leben nicht alles ist und nahe nichts mehr kommt, sondern dass es ein Leben nach dem Tode wohl gibt. Und dieses Leben nach dem Tode ist geprägt vom Leben auf dieser Erde. Lass mich doch das auch an einem banalen Beispiel verdeutlichen. Beispiele, die erfunden sind oder auch aus dem Leben stammen, hinken ja immer. Aber sie sind doch dazu gut, einen besonderen Gesichtspunkt oder einen besonderen Wesenszug näher zu erläutern. Jesus hat ja auch oft Beispiele gebraucht. Gleichnisse nennen wir sie, um damit etwas zu verdeutlichen oder auch zu verschleiern für die, die nicht sehen oder nicht hören wollten. Auch dieser Text in Lukas 19 ist ja ein solches Gleichnis. In dem Beispiel, das ich jetzt erzählen will, geht es um die Prägung des ewigen Lebens durch das Leben auf dieser Erde. Ein Mensch hatte durch einen Traum die Gelegenheit, Himmel und Hölle zu besichtigen. In der Hölle fand er abgemagerte, verhärmte Gestalten um reich gedeckte Tische sitzen. Die herrlichsten Speisen standen vor ihnen. Wild und Geflügel, Karpfen und Forellen, Braten und Pasteten, Salate und Obst, Torten und Desserts. Aber der ganze Reichtum war für sie unerreichbar, denn ihre Arme waren geschient und so mit Gipsbinden umwickelt, dass sie absolut steif und unbrauchbar waren. Sie bekamen ihre Hand nicht zum eigenen Mund. Entsetzt wandte sich der Besucher ab und wurde nun weiter zum Himmel geführt. Auch hier fand er eine ebenso reichlich gedeckte Tafel. Auch hier saßen Menschen um den Tisch mit geschienten, steifen Armen. Aber im Gegensatz zur Hölle herrschte hier ein fröhliches Treiben, ein himmlisches Speisen. Die Gesichter strahlten Freude und Dankbarkeit aus, denn einer führte dem anderen die Leckerbissen in den Mund. Das haben diese Leute, so erklärt der Begleiter dem Besucher, schon auf der Erde gelernt und praktiziert. Sicher war das ein ganz simples Beispiel, denn wir können Himmel und Hölle nie richtig und anschaulich genug erklären, nie den weiten Kontrast recht deutlich machen. Aber vielleicht konnte es uns doch Folgendes klar machen. Wenn wir hier auf Erden das Wort des Petrus befolgt haben oder befolgen, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes, damit Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dann haben wir bewiesen, dass wir auch in der Ewigkeit zum Dienst für Gott fähig sind. Denn auch in der Ewigkeit werden wir ihm dienen. Der Tag der Abrechnung kommt. Dieser Tag weckte bei den Knechten in unserem Text sicherlich die verschiedensten Gefühle. Dem ersten und dem zweiten Knecht wurden Herrschaftsgebiete anvertraut. Sie wurden über 10 und über 5 Städte gesetzt. Sie haben wahrlich einen königlichen Lohn empfangen. Dem dritten Knecht aber hat der Tag der Abrechnung sicher Unbehagen verursacht. Mit Sorge und Zittern wird wohl der ungetreue Knecht an die Wiederkunft seines Herrn gedacht haben. Vielleicht wünschte er sich auch, dass sein Herr nie kommen möge. Die sogenannten Christen, die auch die liberale Theologie verfechten und ein soziales Evangelium vertreten, mögen auch diesem ungetreuen Knecht gleichen. Davon zeugt der Himmelfahrtssong, ein Gedicht aus der Werkstatt solcher moderner sogenannten Christen, wie ich meine. Es lautet: Die Bibel sagt, vor langer Zeit flog Gottes eigener Sohn bei Tagesanbruch himmelwärts zu seines Vaters Thron. Seit diesem Tag erwartet man den Gottessohn zurück, doch wartet man noch heute darauf und hat damit kein Glück. Mancher sucht ein Paradies im Himmel, weil er dabei ganz vergisst, dass ein Paradies auf Erden besser für die Menschen ist. Die, die so denken, diese modernen Christen, die mit den Aposteln, mit Luther, mit Calvin oder mit Spurgeon nichts mehr gemeinsam haben, haben mit dem ungetreuen Knecht eines gemeinsam. Der eine Gedanke beruhigt sie, das eine Wunschdenken lullt sie in den Schlaf. Mein Herr wird vielleicht doch nicht kommen, denn er hat ja schon so lange verzogen. Wer weiß, was ihm widerfahren ist. Hier lebe ich, hierauf muss ich mich konzentrieren. Hier baue ich mein Paradies. Das ist aber eine trügerische Hoffnung, So sagt es auch Petrus in seinem zweiten Brief. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Der Herr kommt und mit ihm das Gericht. So hat auch den untreuen Knecht in unserem Gleichnis das Gericht des wiederkommenden Herrn genauso erreicht, wie es auch die Feinde des Königs erleben mussten. Hier im Bericht des Lukas wird der ungetreue Knecht zwar getadelt, es ergeht aber kein Verdammungsurteil über ihn. Man könnte meinen, dass seine Bestrafung nur darin bestehe, dass er vom Herrn keinen Lohn empfängt. Aber dass man ihm auch das noch nimmt, was er hat, möglicherweise diesen Geist von seinem Geist, weist eher in die andere Richtung, zumal der Bericht des Matthäus auch davon spricht, dass er das gleiche Schicksal wie die Feinde Jesu erleidet. Aber auch die Bemerkung des Herrn hier im Gleichnis deutet schon darauf hin, aus deinem Munde werde ich dich richten, du böser Knecht. Ohne Unterschied wird dieser eine wie die anderen gerichtet. Gottes Wort fragt auch uns alle heute nach unserem Standpunkt, fragt uns nach unserem Einsatz, fragt uns nach unserer Treue zum Herrn. Haben wir unser Haus, das heißt die Spanne unseres Lebens, mit vergänglichen Gütern, mit nichtigem Tand, mit wertlosem Zeug, wie jener älteste Sohn des San Mungam, ausgefüllt? Oder ist es erfüllt mit dem Licht der Ewigkeit, weil wir in der Gewissheit der Wiederkunft Jesu leben und es uns ernst ist mit der Erfüllung unseres Auftrags? Haben wir Jesus in unser Leben hineingenommen und es von ihm und von seinem Auftrag bestimmen lassen, vom Auftrag Zeugen seiner Gnade, Licht und Salz in dieser dunklen, bösen Welt und Wegweiser zu ihm hin zu sein? Wir erkennen aus diesem Gleichnis Jesu, er erwartet keine großen Taten von uns. Er erwartet nur, dass wir treu sind, von seinem Willen und seinen Geboten reden und das Reich Gottes bezeugen und das natürlich auch glaubhaft selbst vorleben durch ein geheiligtes, Gott wohlgefälliges Leben. Auch wenn wir weiter nichts tun können, als nur zu beten und sein Werk materiell zu unterstützen. Er erwartet von uns, dass wir mit der uns anvertrauten Mine oder Gabe handeln und wirtschaften an dem Platz, an dem er uns hingestellt hat, bis er wiederkommt. Denn er kommt wieder und er wird das Kapitel seiner Feinde kurz und bündig abschließen. Und das will auch die Botschaft von der Himmelfahrt Jesu in diesem Jahr 2007 ausdrücken. Wohl uns, wenn wir nicht zu seinen Feinden zählen, die er mit dem Schwert seines Mundes vernichten wird. Und wohl uns, wenn wir seine Knechte und seine Mägde sind, die dann zu denen gehören werden, die bei seiner Krönung dabei sein werden, nachdem er seine Feinde vernichtet hat. Möge seine Wiederkunft und uns als treue Verwalter seiner Gaben wiederfinden. Denn Jesus braucht immer noch Zeugen. Er möchte uns alle in seinen Dienst sehen. Lassen wir uns von ihm rufen, solange es noch Gnadenzeit ist, und lassen wir uns von ihm beauftragen. Denn der Auftrag des Herrn, handelt, bis ich wiederkomme, gilt immer noch. Gott sei Dank, dass er immer noch gilt. Amen.